NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Mehr sichere Herkunftsländer. Der Bundestag beschließt eine Änderung des Asylrechts. Ob der Bundesrat zustimmen wird, ist offen. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Nationaler Bildungsbericht. Wie ungleich sind die Chancen auf Aufstieg in Deutschland verteilt? Und was kann man dagegen tun? Spendenaffäre der AfD. Jetzt liegt die Liste der Geldgeber vor. Außerdem berichten wir über die Wiederwahl von Volker Bouffier zum hessischen Ministerpräsidenten, über die Regierungsbildung in Schweden und am Ende unserer Sendung über alles Wichtige vom Sport. Der Bundestag hat heute entschieden, dass Georgien sowie die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko künftig als sichere Herkunftsstaaten einzustufen sind. Mit dieser Änderung des Asylrechts soll erreicht werden, dass Anträge von Asylbewerbern aus diesen Ländern schneller entschieden werden können und dass rascher in diese Länder abgeschoben werden kann. Es ist nicht das erste Mal, dass die Große Koalition im Bund das beschließt. Doch in der vergangenen Legislaturperiode scheiterte das Vorhaben im Bundesrat am Widerstand mehrerer Bundesländer, in denen die Grünen oder die Linke an der Regierung beteiligt sind. Und dieses Mal aus Berlin berichtet Sabine Müller.
Die Grünen, sie standen heute im Mittelpunkt der Debatte. Im Bundestag kam es auf ihre Zustimmung zwar nicht an, aber im Bundesrat wird das bald so sein. Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien können nur dann zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, wenn mindestens zwei Länder, in denen die Grünen mitregieren, zustimmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer versuchte sich eher lustlos an Überzeugungsarbeit. Er redete nur kurz und brachte hauptsächlich die altbekannten Argumente. Die Anerkennungsquoten bei Asylbewerbern aus diesen vier Ländern seien doch sowieso extrem niedrig. Eine Einstufung als sicheres Herkunftsland könnte die Asylverfahren und auch die Abschiebungen beschleunigen. Aber es gehe auch noch um etwas anderes.
Das ist eigentlich der tiefere Sinn, weil wir dann mehr Zeit, mehr Konzentration, mehr Aufwand dafür verwenden können für die Bearbeitung der wirklich schutzbedürftigen Anträge und auch für die Integration der wirklich Schutzbedürftigen.
Auch dieses Argument überzeugte die Grünen nicht. Die Abgeordnete Luisa Amtsberg kritisierte, die Bundesregierung tue so, als werde die Einstufung der vier Länder Probleme in der Asylpolitik lösen. Das sei schmutzig.
Die Einstufung löst kein Problem. Sie ist eine sinnlose und in diesem Fall auch übrigens noch verfassungsrechtlich noch nicht mal gedeckte Ersatzhandlung, die davon ablenken soll, dass die Große Koalition an so vielen Baustellen völlig ideenlos und handlungsunfähig ist.
Neben der inhaltlichen, argumentativen Debatte wurde immer wieder deutlich, wie viel emotionalen, oft unterschwelligen Ärger es gibt. Der SPD-Abgeordnete Helge Lind klagte über grüne Selbstgerechtigkeit.
Ich respektiere vollkommen, dass man eine andere Meinung hat. Was ich aber kritisiere, ist, wenn man meint, die Position der Befürwortung sicherer Herkunftsstaaten sei ethisch nicht zu vertreten oder ethisch minderwertig. Dagegen verwehre ich mich eindeutig.
In die gleiche Kerbe schlug der CDU-Abgeordnete Alexander Trom.
Sie haben keinen moralischen Alleinstellungsanspruch auf das Gute in dieser Welt.
Unionsredner warfen den Grünen vor, aus ideologischen, dogmatischen und populistischen Gründen Nein zu sagen. Die Grüne Luisa Amtsberg wies das zurück und beklagte, die Regierung versuche erst gar nicht, die Argumente der Grünen zu verstehen und auf sie zuzugehen.
Wo werben Sie um unsere Zustimmung? Sie haben sich keines unserer Argumente angenommen. Sie haben sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, auch nur eines zu entkräften.
Jetzt richten sich die Augen auf den Bundesrat und die Frage, wie die grün mitregierten Länder dort agieren werden. Der baden-württembergische Vizeministerpräsident Thomas Strobel von der CDU geht davon aus, dass die Pläne nicht an der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart scheitern. Allerdings heißt es aus dem grünen Staatsministerium offiziell erstmal nur, man prüfe den Gesetzentwurf und entscheide dann über das Abstimmungsverhalten. Weitere grüne Ja-Kandidaten im Bundesrat sind bisher nicht in Sicht.
Sind Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien tatsächlich sichere Herkunftsländer? Sollten Grüne und Linke im Bundesrat zustimmen oder ihren Widerstand aufrechterhalten? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Matthias Reiche.
Mit dem Gesetz sollen die Asylverfahren beschleunigt und Menschen aus Nordafrika sowie Georgien schneller abgeschoben werden. Das hätte einige Vorteile. So würde beispielsweise die Dauer von Sozialleistungen reduziert und damit auch der Anreiz, aus rein wirtschaftlichen Erwägungen nach Deutschland zu kommen, wo die Anerkennungsquote für Menschen aus den Maghreb-Staaten im vergangenen Jahr um 2% lag. Aus Georgien kamen sogar fast alle Antragsteller aus asylfremden Gründen. Das Gesetz könnte somit ein Signal sein, dass es nicht lohnt, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Ansonsten bringt das Etikett sichere Herkunftsstaaten erst einmal wenig. Denn das Recht auf ein faires Asylverfahren bleibt natürlich jedem einzelnen Ankommenden erhalten. Auch wenn es in Nordafrika oder im völkerrechtlich zu Georgien gehörenden Südossetien wohl keine systematische politische Verfolgung, keine Folter oder unmenschliche Behandlung gibt, kann niemand ernsthaft bezweifeln, dass diese Länder in Sachen Menschenrechten auch gravierende Defizite haben, weshalb ein Asylantrag im Einzelfall durchaus berechtigt sein könnte. Trotzdem könnten sich mit dem Gesetz die Asylverfahren beschleunigen. Die großen Probleme werden dadurch aber natürlich nicht gelöst. Vor allem, dass auch wer kein Asylrecht hat, zumeist in Deutschland bleiben kann, was die Kapazitäten für die wirklich Asylberechtigten verringert und bei nicht wenigen Menschen die Akzeptanz für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sinken lässt. Die hat es noch immer nicht geschafft, Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern zu schließen oder diese bei Identitätsklärungen in die Pflicht zu nehmen. Auch wird das Gesetz über die sicheren Herkunftsländer nicht für genug Personal sorgen, um die Gerichtsverfahren zu beschleunigen oder Abschiebungen durchzuführen. Aber nur weil es noch viele weitere ungelöste Probleme gibt, muss man nicht auf Maßnahmen verzichten, die zumindest auch etwas helfen könnten, den Asylmissbrauch einzudämmen. Deshalb ist es unlogisch, wenn die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock einerseits die konsequente Abschiebung straffälliger, abgelehnter Asylbewerber fordert, auf der anderen Seite aber nicht unterbinden will, dass Nordafrikaner mit dem Flüchtlingsalibi nach Deutschland kommen und dann hier bei Straftaten mit 13% einen überproportional hohen Anteil der Tatverdächtigen ausmachen. Damit die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten umgesetzt werden kann, müssen im Bundesrat mindestens 2 von den Grünen mitregierte Länder mit Ja stimmen. Bisher hat allerdings nur Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Zustimmung signalisiert. Und es ist zu befürchten, dass das Gesetz erneut an dem etwas lebensfremden Dogmatismus der Grünen scheitern wird.
Matthias Reichel kommentierte. Ein weiteres wichtiges Thema im Bundestag war der nationale Bildungsbericht. Und hier waren sich in einem alle Fraktionen einig, alle jungen Menschen müssten die gleiche Chance auf Bildung haben. Allzu häufig jedoch seien Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen noch benachteiligt. Aus Berlin berichtet Martin Mayer.
Gute Bildung für alle, unabhängig vom Elternhaus. Zumindest auf diese Forderung verständigen können sich alle Fraktionen im Bundestag. Doch wie dieses Ziel erreichen, das ist bei der Debatte zum Bildungsbericht umstritten. Für den SPD-Politiker Oliver Kaczmarek ist klar:
Der Ausbaubedarf in der frühkindlichen Bildung, der ist ungebrochen. Und wenn wir etwas tun wollen, wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass Geburt und Herkunft weiterhin in Deutschland entscheidend sind für den Bildungserfolg von Kindern, dann müssen wir genau dort investieren, in die frühe Bildung.
Eine Forderung, die internationale Organisationen seit Jahren erheben. Jüngst verglich das UN-Kinderhilfswerk 41 Länder. Ergebnis: Das Elternhaus spielt überall eine wichtige Rolle bei der Bildung. Aber in Deutschland ist der Einfluss größer als anderswo. Kinder aus armen Familien haben hierzulande weniger Aufstiegschancen. Deutschland landet auf Platz 23 bei der Bildungsgerechtigkeit. Ein Armutszeugnis, findet Nicola Bär von der FDP.
Damit verzichten wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf das Potenzial von unglaublich vielen Mädchen und Jungs. Das können wir uns nicht länger leisten.
Deshalb sollte die Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut werden und schon die Kleinsten müssten möglichst früh gefördert werden. Darüber sind sich alle Fraktionen einig, alle mit Ausnahme der AfD. Götz Frömming etwa spottete über eine Bildungsexpansion, die inzwischen mehr als 17 Millionen Menschen umfasse.
Wobei ja neuerdings auch die Krabbelgruppe im Kindergarten als Bildungseinrichtung zählt.
Ein Satz, der auf Widerspruch aller anderen Redner stößt. Es müsse darum gehen, niemanden abzuhängen. Schon aus wirtschaftlichen Gründen, so CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek.
Wer praktisch starten will, macht eine Ausbildung. Wer theoretisch in den Beruf starten will, nimmt ein Studium auf. Wer beides will, macht ein duales Studium. Wir sollten alle Wege gleich wertschätzen.
Dazu wolle die Bundesregierung auch mehr Geld ausgeben. Das BAföG fürs Studium soll bis 2020 auf rund 850 Euro steigen. Die Fraktionen von Union und SPD wollen zudem, dass der Bund ein Sonderprogramm für Problemschulen auflegt. Rund 125 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren für Schulen zusätzlich in Brennpunkten. Die Details dazu sind aber noch offen. Der linken Politikerin Birke Bull-Bischoff reicht all das nicht aus.
Wir brauchen eine wirkliche Bildungsoffensive und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das hat in allererster Linie mit Geld zu tun.
Und da verfehlt die Bundesregierung übrigens weiterhin ihr eigenes Ziel. Eigentlich will sie nämlich 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung, Forschung und Wissenschaft ausgeben. Aktuell sind es lediglich knapp 9%. Immerhin, bemerkte eine Rednerin der Grünen, das sei ein Aufwärtstrend, doch eben nicht genug, um gute Bildung für alle wirklich zu ermöglichen.
Dem Segelschulschiff Gorch Fock droht das Ende, denn die Affäre um die Kostensteigerungen für die Sanierung des Schiffs weitet sich aus. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und des NDR wird der mit der Reparatur beauftragten Werft jetzt auch noch Untreue vorgeworfen. Christoph Prössel hat recherchiert.
Im Kreise der Eigentümer der Elsfleter Werft gibt es Streit. Die Werft soll für die Bundeswehr die Gorch Fock reparieren. Die Töchter der verstorbenen Eigentümerin erheben schwere Vorwürfe gegen einen Vorstand der Elsfleter Werft AG, der auch die Stiftung leitet, der die Anteile gehören. Ihm wird Untreue vorgeworfen. Er soll Geld aus dem Unternehmen in eigene Firmen abziehen. Die Forderungen der Kinder der Eigentümerin, er soll als Stiftungsvorstand abberufen werden. In einem Dokument, das dem ARD-Hauptstadtstudio und dem NDR exklusiv vorliegt, werden mehrere Beispiele zusammengetragen, die den Vorwurf untermauern sollen. Der Betroffene wies in einer Stellungnahme alle Vorwürfe zurück. Die beiden Töchter seien aus verständlichen Gründen enterbt worden. Bei der Stiftung sei kein Schaden verursacht worden. Für die Gorch Fock könnte das trotzdem das ausbedeuten. Das Vertrauensverhältnis zwischen Marine und Unternehmen ist gestört. Die Bundeswehr hat die Zahlungen eingefroren und prüft den Fall. Der Bundesrechnungshof hatte Mängel der Marine beim Management der Instandsetzung kritisiert. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Marine und weitere Personen.
130.000 Euro gespendet aus der Schweiz für die AfD-Politikerin Alice Weidel. Diese Zuwendung im Vorfeld der Bundestagswahl hat für erhebliche Aufregung gesorgt, denn Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Zwischenzeitlich hat die AfD die Spende zurückgezahlt. Gegen Alice Weidel und 3 Mitglieder ihres Kreisverbandes hat die Staatsanwaltschaft Konstanz allerdings ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Dem WDR, dem NDR und der Süddeutschen Zeitung liegen jetzt neue Informationen zu den Spenden an die AfD vor. Mehr dazu von Katja Riedl und Andreas Braun.
Als Swiss Connection ist die Verbindung bekannt geworden. Es geht immer wieder um die Schweizer Werbefirma Goal AG des deutschen Alexander Segert. Sie ist der ausführende Arm eines Unterstützervereins, der mehr als 3 Jahre lang für die AfD kostenlos Werbung gemacht hat. Ohne Absprache, wie die AfD stets behauptete. Bisher schien es, als habe die Spendenaffäre um Alice Weidel nichts mit dieser Swiss Connection zu tun. Doch nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gibt es nun eine Spur, die das zumindest in Frage stellt. Die AfD hat nämlich auch in Fällen rund um die Goal AG Listen mit Namen angeblicher Geldgeber an die Bundestagsverwaltung geschickt. In mindestens einem Fall gibt es Überschneidungen. Es finden sich mehrere gleiche Namen der angeblichen Spender auf den Namenslisten der Goal AG und der Firma Pharma Wholesale. Letztere hatte mehr als 130.000 Euro auf ein Konto des AfD-Kreisverbands Bodensee für den Wahlkampf Alice Weidel überwiesen.
Die AfD schlittert Stück für Stück in einen sich langsam vergrößernden Parteispendenskandal. Es drohen mittlerweile ganz erhebliche Sanktionen durch die Bundestagsverwaltung, wenn das alles aufgeklärt ist. Das kann dann zum Teil auch zu sehr großen finanziellen Belastungen führen.
Schätzt die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger ein. Bei der Goal AG-Unterstützung handelte es sich um Wahlkampfhilfe für den heutigen AfD-Bundesvorstand Guido Reil. Die Firma hatte ihm im Landtagswahlkampf NRW kostenlos persönliche Wahlplakate und Flyer zur Verfügung gestellt. Hinter der Spende der Schweizer Pharmafirma und Zuwendungen der GOL AG könnte demnach ein ähnliches Netzwerk von Geldgebern stehen. Es soll sich vor allem um Deutsche handeln, einige sollen einen Wohnsitz in anderen EU-Ländern haben. Rechtlich würde das allerdings nicht weiterhelfen, sagt Sophie Schönberger.
Auch wenn jetzt diese Spender auftauchen, selbst wenn die Geschichte so gewesen ist, ändert das meiner Auffassung nach nichts an der Rechtswidrigkeit der Spende, auch wenn die AfD versucht, auf diese Art und Weise ihre Spende als legal darzustellen.
Auch Parteichef Jörg Meuthen hat bereits 2016 Unterstützung aus der Schweiz bekommen. Die AfD und er selbst begründeten diese Unterstützung durch die GOL AG, bisher immer mit einer langjährigen Bekanntschaft zwischen Meuthen und dem GOL-Chef Alexander Segert. Auch hier soll es jetzt eine Liste geben, auf der sich mehrere Namen finden. Ob diese identisch oder ähnlich zu den Listen in den beiden anderen Fällen ist, ist bisher nicht bekannt. Ulrich Müller von Lobby Control vermutet hinter den Listen ohnehin mehr Hinhaltetaktik als echte Transparenz.
Es scheint so, dass die AfD da weiter versucht, auf Zeit zu spielen und dass das am Ende ihr dann sozusagen durch die Prüfverfahren der Bundestagsverwaltung aber möglicherweise auf die Füße fällt, weil von dort eher die Bescheinigung zu erwarten ist, dass das nicht sauber ist, wie die AfD damit umgegangen ist.
Über seine Geldgeber hatte GOL AG-Chef Alexander Segert bisher nicht gesprochen. Eine Anfrage zu den nun bekannt gewordenen Namenslisten und einer Verbindung zu der Firma, die die Spende für den AfD-Kreisverband von Weidel überwiesen hatte, ließ Segert unbeantwortet. Auch die AfD wollte sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern.
Hessens Ministerpräsident Bouffier stellte sich heute bei der ersten Sitzung des neu gewählten Landtags zur Wiederwahl. Es war die erste Bewährungsprobe für eine Neuauflage der schwarz-grünen Regierungskoalition, die im Landesparlament nur noch über eine hauchdünne Mehrheit verfügt. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Löffler.
Die konstituierende Sitzung wurde von Alterspräsident Rolf Kahnt von der AfD eröffnet. In seiner Rede ging Kahnt vor allem auf die neuen Kräfteverhältnisse im Hessischen Landtag mit der AfD als neuer Fraktion ein. Die Zusammensetzung des neuen Landtags mit nun 6 Parteien sei ein Spiegelbild gesellschaftlicher Wirklichkeit und nichts Ungewöhnliches.
So wäre es nur ein Gebot politischer Vernunft und ein Akt der Normalisierung, wenn ein anderes Krankheitsbild einmal sein Ende fände, das der Ausgrenzeritis gegenüber politisch Andersdenkenden.
Weitere Themen der Eröffnungsrede, das Thema Migration und die, so Kahnt wörtlich, Bevölkerungsexplosion Afrikas. Eine Entwicklung, die auch Hessen betreffe. Für seine Worte erhielt Kahnt nur Applaus von seiner eigenen Fraktion. Zum neuen Landtagspräsident gewählt wurde Boris Rhein, ehemals Kunst- und Wissenschaftsminister. Und zwar einstimmig. Er wisse das einstimmige Votum sehr zu schätzen, so Rhein. In seiner Rede gab er dem Thema Demokratie besonderes Gewicht. Ein Parlament sei die Herzkammer und manchmal auch ein bisschen der Maschinenraum der Demokratie.
Niemand vertritt alleine das Volk, so etwas wie Volkswille. Das entsteht überhaupt erst in und mit unseren gemeinsamen parlamentarischen Entscheidungen. Und deswegen müssen wir diesen Ort des Parlaments werthalten.
Pöbeleien und Eskalation legten die Demokratie lahm und machten sie unfähig für ihre Aufgaben. Er rief die Abgeordneten daher zu gegenseitiger Achtung auf. Die Rolle der AfD als neue 6. Fraktion im Hessischen Landtag prägte die konstituierende Sitzung nicht nur in den Reden. AfD-Kandidat Bernd Erich Vohl verpasste in 3 Wahlgängen hintereinander die erforderliche Mehrheit für einen der 6 Vizepräsidentenposten. Zuvor hatte der Landtag beschlossen, dass es künftig 6 Vizepräsidenten geben soll. Die Vertreter der 5 anderen Fraktionen wurden auf Anhieb gewählt. Da der AfD-Kandidat durchfiel, bleibt bis auf Weiteres ein Posten vakant. Wichtigster Tagesordnungspunkt, die Wahl des Ministerpräsidenten. Volker Bouffier erreichte exakt die erforderliche Mehrheit von 69 Stimmen. Die Zahl der Stimmen von CDU und Grünen im Landtag.
Ich gehe meine Arbeit an mit großer Freude, aber auch mit Demut vor der Aufgabe. Mir ist eine Freude und eine Ehre, gemeinsam mit Ihnen auch in der neuen Legislaturperiode für dieses Land und seine Menschen arbeiten zu dürfen. Ich danke all denen, die mir heute ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Nach seiner Wiederwahl ernannte Ministerpräsident Volker Bouffier die Minister seiner schwarz-grünen Regierung. Die hessische Ministerriege wächst insgesamt von 10 auf 11 Köpfe, da es erstmals eine hessische Digitalministerin geben wird. Bouffier hat für diese Aufgabe die parteilose Darmstädter IHK-Präsidentin Christina Sinemus an den Kabinettstisch geholt.
Andrea Löffler berichtete aus Wiesbaden. Auch Schwedens bisheriger Regierungschef, der Sozialdemokrat Löfven, hat es nach turbulenten Monaten geschafft. Er wurde vom Parlament für eine 2. Amtszeit erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Gemeinsam mit den schwedischen Grünen wird er in den kommenden Jahren eine Minderheitsregierung anführen. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.
Nach einer heftigen Debatte hat der Reichstag im dritten Anlauf den bisherigen Chef der rot-grünen Minderheitsregierung, den Sozialdemokraten Stefan Löfven, wiedergewählt. Liberale und Zentrum haben damit ihre Ankündigung wahrgemacht und den bürgerlichen Allianzblock verlassen, haben den Bruch mit Moderaten und Christdemokraten in Kauf genommen, um eine Mitte-Rechts-Minderheitsregierung zu verhindern, die auf die Duldung durch die Schwedendemokraten angewiesen wäre und den Rechtspopulisten damit erstmals Einfluss auf die schwedische Politik gegeben hätte. Gut, dass es dazu nicht gekommen ist, sagte Löfven. Rund um die Welt können wir sehen, dass der Rechtsextremismus an Einfluss gewinnt. Immer mehr Regierungen sind von Parteien abhängig, die eine antidemokratische Agenda haben. Schweden geht einen anderen Weg. Aber viele Schweden, zumindest die gut 17%, die im September für die Schwedendemokraten gestimmt hatten, seien damit nicht einverstanden, beschwerte sich deren Chef, Jimmy Åkesson. Die Einwanderungsfrage war die absolut meist diskutierte, wichtigste Frage für die Wähler. Denn Stefan Löfven hat zusammen mit den Grünen und den Sozialdemokraten eine verantwortungslose Politik betrieben, die Schweden geschadet hat. Jetzt wird diese Politik fortgeführt, als ob man nichts verstanden hätte. Was Annie Lööf sofort konterte, die Vorsitzende der Zentrumspartei, sie verteidigte ihre Entscheidung für Rot-Grün. Eine Regierung aus Moderaten und Christdemokraten wäre direkt von den Schwedendemokraten abhängig, womit eine fremdenfeindliche, populistische Partei historischen Einfluss auf die Entwicklung Schwedens bekäme. Wir tolerieren deshalb eine Regierung, die ohne aktive Unterstützung der Schwedendemokraten auskommt. Genau 131 Tage nach der Reichstag Wahl ist damit die historisch schwierige Regierungsbildung perfekt. Aber eben nicht die neue Regierung, sagen Kritiker. Löfven ist anders als bisher. Nicht mehr nur von den hier sehr Linken abhängig, sondern auch von Liberal-Konservativen und steckt damit in einer Zwickmühle. Hinzu kommt der Frust der Wähler. Nach einer Umfrage des öffentlichen Senders SVT nehmen die Schweden den Akteuren das monatelange Gezerre um die Macht übel. 70% aller Befragten haben erklärt, Politikern weniger bis erheblich weniger zu vertrauen. Die nun absehbare, mühsame, weil zu schwierigen Kompromissen gezwungene Regierungsarbeit dürfte diesen Trend noch verstärken und damit den außerhalb des politischen Establishments stehenden Schwedendemokraten womöglich weiteren Zulauf bringen.
Bundesaußenminister Maas ist nach Moskau gereist, um mit seinem russischen Kollegen Lavrov über die atomare Rüstung, die Ukraine-Krise und den Syrienkrieg zu sprechen. Anschließend ging es weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Das Ergebnis dieser beiden Besuche: viele Konflikte, wenig Annäherung. Aus Moskau berichtet Markus Sambale.
2 Monate ist es her, dass der russische Grenzschutz vor der Küste der Krim ukrainische Marineboote mit Waffengewalt gestoppt hatte. Der Konflikt um die Zufahrt zum Asowschen Meer drohte sich danach auszuweiten. Doch immerhin, derzeit sei die Durchfahrt dort für ukrainische Schiffe frei, stellte Außenminister Maas in Moskau fest. Und er bekräftigte einen Vorschlag, wie man dafür sorgen könne, dass das auch so bleibt.
Natürlich werden wir auch weiterhin darüber reden, dass Deutschland und Frankreich möglicherweise in der Lage wäre, auch zu dokumentieren, dass es sich mittlerweile um eine freie Durchfahrt handelt oder auch noch einmal einen Blick darauf zu werfen, wie die Situation dort insgesamt ist.
Deutschland und Frankreich vermitteln seit Jahren im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Doch Fortschritte gibt es kaum. Und auch für den Schlichtungsvorschlag zum Asowschen Meer heute gab es eine Abfuhr. In Moskau verlangte der russische Außenminister Lavrov, die Ukraine solle dabei außen vor bleiben. Und in Kiew sagte der ukrainische Außenminister Klimkin, eine deutsch-französische Überwachung sei nicht ausreichend, eine internationale Kontrolle müsse her. Angespannt war die Atmosphäre in Moskau auch bei einem anderen Konfliktthema gewesen, nämlich als es um den INF-Abrüstungsvertrag ging. In Europa ist die Sorge groß, dass das Abkommen platzt und es dann zu einem neuen Rüstungswettlauf mit Atomwaffen kommt. Außenminister Maas sieht Russland in der Verantwortung, den INF-Vertrag zu retten. Er kritisierte, Russland habe auf Nachfragen der USA zu den vermuteten Verstößen in der Vergangenheit nicht schnell und überzeugend genug reagiert.
Das hätte man wirklich auch schon früher aus der Welt räumen können, wenn dies so gewesen sein soll. Deshalb ist es bedauerlich, dass jetzt sehr spät erst Gespräche geführt werden, bei denen auch Angebote ausgesprochen werden, bestimmte Inspektionen durchzuführen.
Die USA werfen Russland vor, den INF-Vertrag zu verletzen, und zwar durch einen neuen Atomraketentyp mittlerer Reichweite. Außenminister Lavrov dementierte das und meinte, die USA seien an Gesprächen zur Lösung des Konflikts am Ende gar nicht interessiert. Man hat uns in grober Form eine Absage erteilt. Stattdessen wurde das Ultimatum gestellt. Es ist offensichtlich, dass man sich das alles ausgedacht hat, um einen Vorwand für den eigenen Ausstieg aus dem Vertrag zu finden.
Aus Moskau berichtete Markus Sambale. Mehr als zwei Wochen nach der Havarie des Containerschiffes MSC Zoe in der Nordsee haben die Arbeiten zur Bergung von fast 300 Containern begonnen. Eine Aufgabe, die mehrere Monate dauern kann. Die meisten Behälter sind gesunken und liegen bei den niederländischen Wattenmeerinseln. Etwa 20 Container wurden bei Borkum geortet. Einzelheiten von Ludger Katzmierzak.
Wegen des starken Seegangs und der schlechten Witterung waren die beiden Bergungsschiffe tagelang zur Untätigkeit verdammt. Nun sind sie ausgelaufen, um endlich mit ihrer Arbeit zu beginnen. Die Wetterprognosen seien gut, sagt Edwin de Feiter von der niederländischen Wasser- und Schifffahrtsbehörde Rijkswaterstaat. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt erstmal ordentlich was geschafft kriegen. Auch alle Begleitschiffe und Marineboote, die den Boden untersuchen, sind ausgelaufen. Es sind auch Fischerboote im Einsatz, die Reste der Fracht und Müll im Wasser einsammeln. Also alle sind parat. Die Geosund liegt nördlich der Insel Terschelling, die Atlantik-Tonja an der Emsmündung zwischen Ostfriesland und der niederländischen Provinz Groningen. Sie sollen zunächst jene Container bergen, die die Fahrenden blockieren. Beide Schiffe, so Edwin de Feiter, sind mit Spezialkränen ausgestattet, die die bis zu 30 Meter tief liegenden Behälter an Bord heben können. Ein Greifarm wird dazu ins Wasser gelassen, um die Container hochzuhieven. Und sobald genügend Container an Deck sind, werden diese an Land gebracht. Priorität bei der Bergung haben die beschädigten und offenen Container. Die unbeschädigte Fracht wird erstmal nur markiert und zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Meer gefischt. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar hatte die MSC Zoe bei stürmischem Wetter fast 300 Container verloren. 18 davon wurden an den Küsten der Wattenmeerinseln angespült, 7 weitere geborgen und mehr als 200 von anderen Frachtschiffen geortet. Edwin de Feiter. Wir haben jede Menge Objekte lokalisiert. Ob das alles Container sind, wissen wir nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo die höchste Konzentration an Containern liegt, nämlich bei Terschelling und weiter östlich. Und wir arbeiten uns jetzt von grob nach fein vor. 2 Container, die noch nicht lokalisiert werden konnten, enthalten giftige Chemikalien. Entsprechend behutsam müssen die Bergungskräfte bei diesem Einsatz vorgehen. Das Gebiet, das die Schiffe absuchen, ist rund 2700 Quadratkilometer groß und damit größer als das Saarland. Die Operation wird daher vermutlich mehrere Monate dauern. Die Kosten für die Bergung will die Schweizer Reederei MSC als Eigentümer des havarierten Frachters übernehmen.
Die deutschen Handballer hatten bei der Weltmeisterschaft heute einen Ruhe- bzw. Reisetag. Für die Fußballprofis in der ersten Liga hierzulande ist es an diesem Wochenende mit der winterlichen Ruhe aber vorbei. Der Rückrundenauftakt und andere wichtige sportliche Themen des bisherigen Tages jetzt im Sport bei Thorsten Ahles.
Mit der Partie Hoffenheim gegen Bayern München geht es am Abend bei den Profis hierzulande in das neue Pflichtspieljahr. Und da dürfte es auch gleich einen Fingerzeig geben, ob denn mit Spannung in der Meisterschaft zu rechnen ist. 6 Punkte beträgt aktuell ja der Rückstand der Bayern auf Tabellenführer Dortmund. Und Münchens Trainer Niko Kovac, der geht jedenfalls mit einem klar formulierten Ziel in die Rückrunde.
Ja, wir wollen Meister werden und ich will Meister werden. Das ist für mich persönlich dann als Trainer der erste Meistertitel und darauf arbeiten wir alle hin. Und die Jungs haben schon viele geholt, aber jetzt noch einen 7. draufzulegen, das ist mal auch eine Herausforderung.
Ab 20.30 Uhr können seine Jungs dann zeigen, ob sie auch Lust auf diese Herausforderung haben. Lust auf eine andere Herausforderung versucht vor dem Spiel Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann seiner Mannschaft zu machen.
Das ist schon wichtig, sich nicht immer vorher zu ergeben und nur wenn der rote Bus einfährt vor Schreck und vor Angst schon zu erstarren, sondern es geht darum, den Gegner mit allen Mitteln zu bearbeiten.
Im Hinspiel klappte das ja nicht so ganz. Das verloren die Hoffenheimer zum Saisonstart in München mit 1:3. Das war mal ein Minijob, den Tennisprofi Angelique Kerber da heute bei den Australian Open hatte. Gerade mal 58 Minuten benötigte die Kielerin an ihrem 31. Geburtstag, um gegen die Australierin Kimberly Burrell mit 6:1 und 6:0 zu gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen.
Ich bin sehr zufrieden, dass ich mir meine
mein eigenes Geburtstagsgeschenk machen konnte und es heute in zwei Sätzen gewonnen habe. Ich meine, es war nicht einfach, gegen eine Australierin zu spielen, auch im Hinblick aufs Heimspiel eigentlich für sie. Aber ich habe mich ganz gut gefühlt, ich habe gutes Tennis gespielt.
Angelique Kerber, die im Achtelfinale auf Danielle Collins aus den USA trifft. Morgen aber hat zunächst Alexander Zverev die Chance, ebenfalls ins Achtelfinale einzuziehen. Er trifft in seinem Drittrundenmatch auf den Australier Alex Bolt. Und abschließend noch ein Ergebnis vom Biathlon. Beim Staffelwettbewerb über 4x7,5 Kilometer haben die deutschen Herren beim Weltcup in Ruhpolding den zweiten Platz belegt. Der Sieg ging an Norwegen.
Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.